redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Fotografie, in der Chris Marquardt, der wesentlich mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir zu erklären, was es mit der Fotografie so auf sich hat. Hallo Chris.
Hallo Holgi, ich tue mein Bestes.
Ja, es funktioniert. Also ich habe zunehmend Spaß und ich mache mir zunehmend Gedanken und knipse nicht einfach blöd drauf los.
Gut.
Und das, sagen wir mal so, der Ausschuss ist von 90% auf 70% gesunken.
Du, das ist bei mir auch nicht anders.
Ja klar.
Also diese Zahlen, ich habe tatsächlich mal ein bisschen gerechnet über die letzten zwei großen Reisen drüber, wie viel Prozent meiner Bilder jetzt so meine 4-Sterne-Bilder sind, meine 5-Sterne-Bilder sind. Mhm. Das ist nicht so viel.
Nö, ich war auch letztes Jahr mit dem Boot unterwegs, einen ganzen Tag und habe die ganze Zeit geknipst und ich glaube, es sind irgendwie 4 oder 5 Bilder dabei rumgekommen. Mhm. Und ein sehr geiles, das ich mit dieser Lens Baby Spark gemacht habe, die du mir mal übergeworfen hast. Das ist ein sehr geiles Bild. Und zwar steht am Ufer ein Vater mit seiner Tochter und die versuchen mit einem Super Soaker auf uns zu schießen. Und genau in dem Moment habe ich ausgelöst und du hast halt diesen komischen Unschärfe-Effekt. Also, ja, muss ich dir mal zeigen, das Bild.
Also Bewegung dann?
Nicht Bewegung. Also wir sind langsam dran vorbeigetuckert. Ich kram's mal raus und werf's dir in den Chat.
Das ist schön.
Hier, ich habe ein großes Problem festgestellt. Und zwar Altersweitsichtigkeit. Habe ich gestern schon mal in einer anderen Sendung kurz erwähnt. Also ich habe das Problem, ich werde altersweitsig. Manche Menschen werden das. Also weil irgendwie die Muskulatur um den Augapfel herum verändert sich. Und dann auf einmal.
Weitsichtig ist das, wo man dann so eine dicke Lupenbrille bekommt irgendwann, oder?
Eine dicke Lupenbrille bekommt man so oder so, wenn man sehr stark fehlsichtig ist.
Nee, wenn man sehr kurzsichtig ist, kriegt man, glaube ich, eine Brille, die einem das Auge klein aussehen lässt.
Und nee, andersrum, ne? Wenn man kurzsichtig ist, werden die Augen kleiner, wenn man weitsichtig ist, werden die Augen größer hinter
der Brille. Also in der Brille,
ja, genau. Und ich bin schon kurzsichtig, das heißt, meine Augen werden sowieso schon kleiner, was auch bei manchen Brillen zu sehr lustigen Effekten führt. Weil dadurch, dass die Augen hinter dem Glas kleiner werden, sieht es halt auch so aus, als würden die Augen nach innen rutschen. Und wenn du dann so eine große Hipsterbrille anhast, siehst du halt total spackig aus, weil das sieht dann halt aus, als wäre genau auf Höhe deiner Brille dein Kopf schmaler. Als hättest du so eine Kopftaille auf Augenhöhe, sieht's dir.
Eine Kopftaille.
Ja, was schlimm ist das. Naja, jedenfalls kriege ich jetzt halt zu dieser normalen Kurzsichtigkeit. Das heißt, also ich bin kurzsichtig, ich kann in der Ferne nicht gut sehen. Und jetzt habe ich eine Brille, mit der ich in der Ferne gut sehen kann. Jetzt kriege ich dazu noch eine Altersweitsichtigkeit, die macht, dass ich in der Nähe nicht mehr gut sehen kann.
Das gleicht das also jetzt nicht aus?
Das gleicht es nicht aus, sondern doppelt doof. Also ich habe auch gedacht, ja, hey, geil, wenn ich älter werde, gleicht sich das aus. Ja, denkste. Dafür hat man dann Gleitsichtbrillen, das will ich aber noch nicht haben. Und jetzt habe ich das Problem, ich habe meine Kamera, mit der ich so, meine Hosentaschenkamera, die RX100, die hat nur ein Display, keinen Sucher. Und im Display so eine Wasserwaage und Horizontanzeige, die ich sehr praktisch finde, weil man damit mit dieser Horizontanzeige die stürzenden Linien am Gebäude abfangen kann.
Also kann man damit ziemlich effektiv machen.
Solange du im Horizont fotografierst, laufen deine Linien parallel am Haus. Und ich fotografiere recht viel, nicht Gebäude, aber viel auf der Straße, sagen wir mal so, sodass dann gerne mal im Hintergrund das Haus scheiße aussieht. Und das gleiche ich halt mit dieser Wasserwaage aus. Jetzt habe ich das Problem mit der Altersweitsichtigkeit. Wenn ich die Brille aufhabe und die Kamera so dicht vor mein Gesicht halte, dass ich die Striche von der Wasserwaage sehe, ist mein Auge nicht mehr in der Lage, auf das Display zu fokussieren. Das heißt, ich sehe alles unscharf. Halte ich die Kamera so weit weg, wenn ich die Brille aufhabe, dass ich im Display alles scharf sehen kann, sehe ich die Striche der Wasserwaage nicht mehr richtig, weil die so winzig sind. Und jetzt die Frage.
Du brauchst ein
Willst Teleskop. Du meine RX100 kaufen?
Nein. Du brauchst ein Teleskop, genau. Weil wenn der Arm dann nicht mehr lang genug ist, dann musst du irgendwann die Kamera auf so einen Selfie-Stick draufklemmen, damit es noch weiter weggeht. Und naja, dann brauchst du so ein kleines Teleskop vorne auf die Brille, was du runterklappen kannst.
Genau, so eine Lupe vom Optiker.
Sowas. Und dann siehst du wieder auf dem Display. Mann, hast du Probleme.
Das ist ätzend. Also ich kann das natürlich kompensieren, indem ich die Brille ausziehe. Oder absetze, ausziehe.
Oder so. Drüber schielst.
Oder drüber schielen, ja, geht so einigermaßen. Oder aber ich suche mir eine andere Möglichkeit, den Horizont zu treffen. Und jetzt kommst du.
Jetzt komme ich.
Also treffe ich den Horizont mit einer Kamera, die mir den nicht anzeigt.
Erstmal gleich vorweg, ja, es ist cool, wenn bei Gebäuden die vertikalen, also die senkrechten Linien auch tatsächlich dann irgendwie schön parallel sind. Das hat was Aufgeräumtes im Bild, aber das muss ja erstmal nicht so sein. Also schau dir mal so die ganzen Profis im Rundfunk an, die da rumfilmen und rumfotografieren, da siehst du ja oftmals fallende Linien. Also das ist jetzt nicht so, dass das verboten sei, ne?
Also nee, es stört halt gerne mal.
Also mich persönlich stört es auch manchmal und deshalb möchte ich das auch meistens auch dann irgendwie parallel halten. Und ja, das machst du, indem du die Kamera dann eben auch parallel zu den Gebäuden hältst. Und da hilft so ein Horizont natürlich, aber du kannst das auch über das Display machen. Du hast ja hinten auf der Kamera das Display und das Display ist ja rechteckig und damit hat es ja rechts und links eine vertikale Linie.
Ja.
Und wenn du jetzt die vertikalen Linien im Foto parallel zu den Rändern rechts und links hast,
ja, klar,
hast du das genauso. Das ist der ganze Trick.
Ja, dann brauche ich jetzt, na, ich jetzt überhaupt keinen Grund, mir einen neuen Fotoapparat zu kaufen.
Nö.
Das Leben ist manchmal echt hart, ne?
Ja, es tut mir total leid, dass ich jetzt hier diese Bubble gepoppt habe.
Ja,
also das ist echt relativ einfach und es ist interessant, weil wenn man das versucht, ich mache das auch, wenn ich so mit der Kamera mit dem Sucher zum Durchgucken fotografiere, und dann manchmal mache ich das auf einer Seite parallel und vergesse dann die andere und dann ist es eh wieder krumm, aber zumindest ist dann schon mal eine parallel und das sieht dann auch schon ein bisschen aufgeräumt aus. Muss man einfach mal probieren.
Ja, werde ich mal tun. Was für ein Thema hast du denn mitgebracht? Worüber reden wir denn heute?
Ja, ich war letzte Woche mal wieder unterwegs in der Weltgeschichte, diesmal in Island und habe da ein paar Fotografen begleitet und dann dachte ich mir, vielleicht reden wir mal so ein bisschen was über das Fotografieren auf Reisen. Also, ich bin übrigens so ein bisschen verschnupft, also nicht
wundern, wenn ich... Hustwettbewerb.
Genau. Ja, Reisen. Du reist ja auch, bist ja auch dem Reisen nicht ganz abgeneigt.
Ja, ich fahre gern weg, sagen wir mal so.
Ja, das ist ja Reisen. Oder hast du so eine Definition, ab wie viel Kilometer es eine Reise ist?
Nee, eigentlich nicht eine Reise. Nee, eigentlich ist alles, wenn ich die Stadt verlasse, rubriziere ich erstmal unter Reise.
Das Leben ist eine Reise.
Das Leben ist eine Reise, genau. Aber was ich jetzt eher selten mache, ist gezielt irgendwo hinfahren, um da dann...
um da zu sein oder zu fotografieren.
Genau, das mache ich eigentlich eher gar nicht.
Ja, das wird ja bei mir gerade so ein bisschen mehr, Fotoreisen. November war ich ja in Äthiopien, jetzt in Island und im Mai dann irgendwie nach Indien. Also das ist gerade im Moment
ganz hübsche Entwicklung. Ich werde nach London fahren im Frühjahr mal wieder ein paar Tage und werde auch natürlich die Kamera mitnehmen, aber ich fahre halt nicht nach London, um zu fotografieren, obwohl ich das vielleicht mal tun sollte dieses Jahr.
Ja,
mal was Neues.
Für mich steht dann tatsächlich bei diesen Sachen immer öfter die Fotografie auch im Vordergrund. Und ich denke, erstmal ist es vielleicht ganz hilfreich, sich zu definieren, was will man. Also will man denn da tatsächlich fotografieren? Also fotografieren oder sind dann die Schnappschüsse vielleicht doch okay? Also geht man zum Fotografieren hin oder geht man aus einem anderen Grund hin und fotografiert halt nebenher? Und entsprechend wird man vermutlich dann auch die Ergebnisse einordnen. Also wenn du dich richtig reinkniest und sagst, ja, jetzt nehme ich mir die Zeit und gehe mal rum
und andere Wertigkeit dann hinterher.
Und nerve die anderen, weil ich irgendwie das Ding auch von drei Seiten fotografieren muss, dann bist du halt tatsächlich weniger auf dem Schnappschuss und dann willst du aber vielleicht auch am Ende was anderes rausbekommen dabei. Ja, ich habe mir überlegt, wie wir das aufziehen können hier. Also ich möchte gerne so klein bisschen was über Equipment erzählen und ich möchte gerne so ein bisschen was über typische Motive und Situationen erzählen. Also ich habe es mal versucht, so ein bisschen auseinander zu klamüsern in verschiedene Arten des Urlaubs. Ne? Also gehst du an den Strand oder gehst zu Camping oder in die Wüste oder zum Wandern oder was weiß ich. Da gibt's ja alle möglichen so Urlaubskategorien. Und vielleicht reden wir da ein bisschen drüber, was da in den einzelnen Urlaubstypen fotografisch passen könnte oder
du
wie man sowas angehen könnte.
An Ausrüstung oder?
So alles, Ausrüstung und was für Bilder sich da anbieten und was man da vielleicht ein bisschen beachten könnte. Und zum Schluss dann vielleicht noch kurz ein bisschen was zum Thema die Daten, die da anfallen, die Bilder und wie man damit umgeht.
Ja.
Das, denke ich, könnte so ein bisschen rund werden.
Dann fangen Sie doch mal an.
Das erste ist mal ein ganz wichtiger Tipp und den, also das, ich spreche hier aus Erfahrung, nicht aus eigener, aber aus Erfahrung von fremden Leuten, die ich auf diversen Reisen immer wieder erlebe. Und da passiert dann gerne mal Folgendes. Jemand sagt, oh toll, hier Reise nach XYZ, das ist once in a lifetime, das ist was ganz Besonderes. Mhm. Dafür brauche ich dann aber auch eine richtig gute Kamera und ein teures Objektiv und ne, so, man will ja dann bitteschön keine Fehler machen.
Ja.
Und man will bitteschön sich auch nicht irgendwie die Fotos schlechter machen, als sie sein müssten, weil man vielleicht keine tolle Kamera hat. Und dann kommt da jemand auf eine Reise und hat sich eine Woche vor der Reise eine neue Kamera gekauft.
Ja.
Und das ist tödlich.
Warum?
Das ist absolut.
Also wenn er doch tödlich. Die Anleitung gelesen hat.
Ja, dann, ja klar, ne? Dann geht
dann,
alles.
Dann geht alles.
Nee, also ist es tatsächlich so, dass das mag man nicht glauben, aber man braucht mit der Kamera einfach eine gewisse Zeit. Wenn man richtig ernsthaft dann fotografieren möchte und das Ding nicht nur im Vollautomatikmodus betreiben möchte, dann braucht man halt. Ja. Also ich brauche ein halbes Jahr mit einer Kamera, bis ich die wirklich rückwärts und im Dunkel bedienen kann. Also ein klassisches Beispiel.
Ich habe noch nie darauf geachtet, wie lange ich brauche, um so eine Kamera zu begreifen. Wahrscheinlich habe ich, weil ich meine Kamera noch nie begriffen habe. Aber ja.
Also ein Beispiel.
Schnell ISO verändern. Ne?
Zum Beispiel, ja. Letztes Jahr Island. Waren wir auch im Winter in Island. Nordlichter fotografieren und dann stehst du plötzlich in einer neuen Situation da. Dann hast du dann ein Stativ stehen, es ist Nacht, es ist dunkel, am Himmel tanzen grüne Lichter. Und du bist mit irgendwie vier anderen Fotografen dort und jetzt fällt dir plötzlich ein, du weißt ja gar nicht, wie du die ISO verstellen kannst.
Ja.
Also was machst du?
Du hast Menü pflügen.
Ja, dann machst du dein Menü an. Ne? Ja. Menü steht auf voller Helligkeit. Dann sagt der nächste Fotograf hinter dir, mein Gott, mach deine scheiß Kamera aus, ich fotografiere hier gerade.
Ja, stimmt.
Ne? Dann versuchst du ganz vorsichtig und unauffällig mit deinem Smartphone Display von oben auf die Kamera zu leuchten. Dann kommt der Nächste und sagt, Mensch, mach das Scheißlicht aus. Ich will die Nordlichter fotografieren und nicht dein Smartphone. Mhm. Und so weiter. Also es gibt da eine ganze Menge Situationen, die dann einfach, wo es auch schnell gehen muss.
Ja.
Und wo du vielleicht besser schon mal vorher geübt hast. Also sich die Zeit selbst verschreiben, die Zeit mit der Kamera und die Zeit mit dem neuen Equipment ein halbes Jahr wäre für mich so ideal, vielleicht reicht auch schon ein Monat oder zwei. Und das hat natürlich immer ein bisschen damit zu tun, wie man sie dann einsetzen möchte. Also wenn du jetzt mit dem Ding voll manuell arbeiten möchtest und so jeden Scheiß einstellen können möchtest und das ohne groß drüber nachzudenken, dann brauchst du da ein bisschen Zeit.
Ja.
Und das Manual zu lesen ist schön, aber in dem Moment, wo du es dann wirklich brauchst, ist das schwierig, ne? So, ich stehe jetzt hier irgendwo in einer Gletscherhöhle, die übrigens total geil sind, weil da leuchtest dann durch die Decke rein und da bist du plötzlich in einer Lichtsituation, die du gar nicht kennst. Und du hast aber nur eine Dreiviertelstunde Zeit, weil dann die Nächsten da rein wollen. Mhm. Also bist du unter Zeitdruck und dann hast du plötzlich eine neue Kamera in der Hand und bist völlig überfordert. Also das habe ich mehrfach erlebt und das ist einfach nicht schön zu sehen. Und letztendlich ist es da wie mit jedem Menschen, der in irgendeiner Form auf den Punkt was hinbekommen muss. Also sei das der Trompeter, der ein Konzert spielen muss am Wochenende.
Der muss halt üben.
Der übt. Oder der Athlet, der dann bei Olympia irgendwie antritt, der muss trainieren. Oder der Pilot, der mit einer neuen Maschine fliegt, der darf das auch nicht einfach so machen, wenn er sich vorher mal das Handbuch durchgelesen hat,
sondern
der muss das im Simulator üben und dann auf echten Flugzeugen und so weiter.
Bis du im Schlaf kannst.
Ne? Richtig. Ja. So, also das ist wichtig. Nicht die ganzen Gimmicks vorher irgendwie so ein paar Tage vorher sich zulegen. Mhm. Das ist wirklich nicht hilfreich.
Steht außer Automatikmodus. Da reicht dann auch das iPhone wahrscheinlich.
Ja, also dann brauche ich auch nicht irgendwie die Hyperkamera.
Ja.
Noch ein Vorschlag, und das ist generell auf Reisen, also ich habe da Jahre gebraucht, um das zu lernen, aber mittlerweile tue ich's und zwar leicht packen, also kleines Besteck mitnehmen. Mhm. Die Fotografie soll ja Spaß machen und nicht Rückenschmerzen.
Ja.
Und wenn ich da heute...
Du hast halt immer so ein bisschen das Problem, finde ich, welches Objektiv nimmst du mit? Ne? Dann läufst du doch wieder in der Stadt rum, hättest lieber einen Weitwinkel.
Reisezoom. Also das ist tatsächlich erstmal so der Tipp an der Stelle. Wenn du 8 Objektive im Rucksack mit dir rumschleppst, dann ist die Tendenz auch eher, dass du dir damit im Weg stehst.
Ja.
Also dieses, ich muss jeden Fall abdecken können. Und dann stehst du da und bist dir dann unschlüssig, was du machst, weil du vorher nicht geübt hast mit dem Zeug. Mhm. Also das typische Reisezoom, ich weiß nicht, von Canon das 24 bis 105 ist so ein ganz guter Klassiker. Von Nikon das 24 bis 120 gibt's da. Also diese Brennweiten so zwischen 24 bis über 100. Die sind ganz brauchbar, die sind auch optisch von der Qualität gut. Mhm. Die liegen jetzt nicht im 100, 200er Euro Bereich, die liegen dann schon über 500 Euro.
Ja, aber
das ist so ein Ding, das kriegt man dann teilweise bei den Kameras auch schon als Kit-Objektiv mit. Das wäre so der Tipp, weil damit hast du tatsächlich viele Sachen abgedeckt. Mhm. Wenn du dich dann nochmal spezialisierst, wenn du auf eine Safari gehst, also wer auf einer Safari fotografiert, der nimmt dann natürlich auch das 300er mit oder so.
Der weiß aber auch, was er tut, wenn er auf eine Safari fährt.
Och, manchmal ja.
Okay, aber wenn ich jetzt irgendwie so mein Mallorca-Urlaub aus dem Winter mir überlege, da willst du halt eine lange Tüte dabei haben, wenn du am menschenleeren Strand unterwegs bist. Und gleichzeitig halt einen Weitwinkel für wenn du mitten in der Stadt bist. Mhm. Das heißt, du kannst dich so gut nicht vorbereiten. Wenn ich auf eine Safari fahren würde, da hätte ich aber das teligste Tele dabei, das ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Und eine Schnappschusskamera in der Hosentasche.
Und dann aber hoffentlich mit dem teligsten Tele dann auch vorher mal irgendwo in den Zoo gegangen und geübt.
Ja, das wäre sinnvoll, ne?
Das wäre durchaus sinnvoll. Schauen wir doch mal so auf so ein paar typische Sachen, weil was du da mitnimmst, hängt natürlich dann auch tatsächlich ein bisschen davon ab, wo du hingehst. Also gehen wir doch gerade mal an den Strand. Gehen wir doch mal ins Meer.
Ja.
Ob das jetzt Mallorca ist oder die Galapagos-Inseln, das spielt dann keine große Rolle. Du kämpfst erstmal mit Sand.
Mhm.
Und
Licht.
Und Licht. Also Sand ist relativ... Da ist es relativ sinnvoll, einfach wenig das Objektiv zu wechseln. Mhm. Vielleicht sogar, wenn man hat, eine Zweitkamera mitzunehmen. Also so was man oft sieht jetzt, ist dann irgendwie eine kleinere Zweitkamera für den Weitwinkel und eine größere für die längeren Brennweiten. Ja. Da hat man halt zwei Dinger dabei und dann muss man auch kein Objektiv wechseln. Ist momentan so meine Standardausstattung. Ich habe mir ja diese 100D gekauft. Ja. Ich bin immer noch mit meiner 5 Jahre alten 5D Mark II glücklich. Die will und will nicht kaputt gehen. Und jetzt habe ich auf der kleineren, die auch einen kleineren Sensor hat, also einen Kropffaktor hat, habe ich mein 70 bis 300 drauf. Also das ist lange Objektiv, damit... hole ich dann die Sachen nah ran. Mhm. Und auf der 5D Mark II habe ich dann mein 24er drauf und habe quasi so beide Bereiche ganz gut abgedeckt. Und was zwischendrin ist, darauf verzichte ich halt. Das ist das Ding übrigens beim Leichtpacken, beim kleinen Besteck. Ja, du kriegst dann auch nicht jedes Ding, was dir vor die Linse kommt. Und du musst dich ein bisschen einschränken, aber in der Einschränkung steckt ja auch unglaublich viel Kreatives. Also wenn du nicht alle Möglichkeiten hast, dann musst du dir was ausdenken. Du sollst
das Beste draus machen.
Und wenn du das Beste draus machen musst, dann kommst du gerne auch mal auf Ideen, auf die du sonst nicht gekommen wärst und kommst automatisch mal so ein bisschen aus deinem Trott raus.
Mhm.
Und das funktioniert. Also Meer, Sand, wenig Objektive wechseln. Das Thema Salzwasser.
Ja,
ist Korrosion. Korrosion, wobei, das habe ich jetzt noch nie wirkt, also da ist mir wirklich noch nie was ganz Schlimmes passiert. Manche Objektive, also wer jetzt da so ein bisschen eine teure Kamera hat, die sind dann manchmal eben auch wassergeschützt, spritzwassergeschützt. Eventuell muss man da vorne aufs Objektiv noch einen Schutzfilter machen, damit das dann auch dicht ist. Das steht aber in der Anleitung. Und das ist so, also wenig Objektivwechsel am Strand finde ich dann einfach so. Dass
ja, es erscheint sinnvoll.
Das Sinnvollste an der Stelle. Ja, was haben wir dann für Fotos am Meer? Also natürlich so typischerweise Bilder vom Meer.
Vom Schiff am Horizont vor der Sonnenscheibe.
Die können total schick sein, die können auch stinkend langweilig sein.
Ja.
Also auch da ist es ganz schwierig, dann auch so ein richtig schönes Subjekt im Bild zu haben. Also was so ein bisschen den Sinn des Bilds ergibt, weil Meer alleine ist nicht spannend.
Mhm.
Im Foto.
Außer du hast halt einen schönen Himmel noch, der irgendwie auf das Meer reflektiert oder
so. Also Scheiß, ne? Das sind so Dinge, auf die ich dann da schaue. So interessante Himmel, tolle Wolken, genau, am Himmel. Und dann gehe ich auch tatsächlich mal weitwinkliger ran und nehme mal ganz viel Himmel ins Bild, mhm, und habe vielleicht nur unten nur noch einen kleinen Streifen vom Meer. Und dann kommt da was Spannendes raus. Der klassische Sonnenuntergang, naja, warum ist der so toll, wenn du da bist, und warum ist der dann manchmal nicht mehr so toll, wenn du zu Hause deine Fotos anschaust? Weil du halt da warst und weil du halt...
Ach so, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, weil es nie so schön zu fotografieren ist, wie es sich anfühlt. Aber anfühlen ist ja Dasein, ja.
Ja, du kannst das schon machen, aber das Dasein, und dann, da war es schön warm und da hast du noch irgendwie einen Cocktail in der Hand gehabt und nebendran spielt einer auf der Gitarre, ne? So Zeug, ist dann alles im Foto nicht mehr drin. Und dann einfach so die Kamera Richtung Sonne halten, ja, kann halt ein bisschen langweilig sein. Das passiert auch ganz gerne deshalb, weil man denkt, boah, das ist alles hier so groß, ich mach das jetzt mal weitwinklig.
Mhm.
Dann gehst du mit deinem Weitwinkelobjektiv, fotografierst das Meer und wunderst dich hinterher, dass die Sonne nur so ein kleines Pünktchen ist.
Ja.
Also, dass da einfach nicht viel übrig bleibt von der Sonne.
Ja, dann croppst es und dann hat die Sonne Fransen.
Ja, ja, das ist dann auch nicht schön. Also, an der Stelle ist es tatsächlich gerne oder gut hilfreich, wenn du zum Beispiel einfach mal von dem Strand dich ein bisschen wegbewegst und dann mit einem Teleobjektiv fotografierst.
Mhm.
Was passiert dann? Du hast dann die Sachen, die im Vordergrund sind, und die Sonne, die sind dann im Verhältnis zueinander, ist die Sonne größer.
Mhm.
Das heißt, du kannst dann da mal wirklich schön irgendwie einen Sonnenuntergang machen, wo noch Palmen mit drin sind oder vielleicht noch Leute oder Silhouetten von Leuten. Wenn du so in die Sonne rein fotografierst, selbst wenn du die Kamera auf Automatik hast, dann kriegst du nachher automatisch vorne Silhouetten. Das heißt, da kannst du ganz schöne,
ja,
so scherenschnittartige, ja, Sachen machen.
Das ist ja der Klassiker auch, so im Vorbeilaufen nochmal eben Klick. Ja.
Ist es, aber die haben dann auch tatsächlich Stimmung. Wenn, ja, die noch nicht so ganz von der Stimmung her passen, dann kannst du so in der Nachbearbeitung noch ein bisschen, mhm, am Weißabgleich drehen, noch ein bisschen wärmer machen. Mhm. Also die Wärme, die ist da auch ganz wichtig. Ja, ne, Horizonte, da haben wir es ja gerade von gehabt, ne, Horizont gerade halten ist bei Wasseroberflächen besonders wichtig, weil das wissen wir unterbewusst, dass es keine abschüssigen Seen und Meere gibt.
Was ich ja sehr schmerzhaft gelernt habe. Also was heißt sehr schmerzhaft? Aber ich habe ein sehr schönes Foto gemacht von einem Typen, der am Strand steht, also in so einem Fels, in so einer Felsküste steht und eine Angel hält. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade gerückt habe. Also ich habe das halt irgendwie so gerade gerückt, dass der Angler irgendwie gerade steht oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Was dann dazu geführt hat, dass das Meer regelrecht ausgelaufen ist im Hintergrund.
Ja, und das habe ich nicht gesehen.
Panther, und das, ne, habe ich dann, genau, wie Paulchen, das habe ich nicht gesehen und veröffentlicht. Und dann ging so ein wenig Häme über mich hernieder. So, dein Meer läuft aus. Heisterkamp hat sich auch an diesem Shitstorm beteiligt.
Der Shitstorm, der Riesen-Shitstorm.
Riesen-Shitstorm.
Der hat sich nur so groß angefühlt für dich.
Genau. Aber was hier schön ist, Trottel, dein Meer läuft aus. Oh Gott, korrigier.
Also ist tatsächlich so, bei Wasseroberflächen, das ist, naja, das hatten wir aber schon mal. Also da reagieren Leute dann ganz gerne ein bisschen empfindlich. Ja, also Meer.
Ja.
Meer ist toll. Städtereisen. Wochenende nach Wien oder so.
Ja.
Was hast du da vor der Kamera? Wenig Meer?
Da habe ich Städtereise nach Wien, da habe ich eine kleine Weitwinkelkamera dabei.
Genau, also da hast du Architektur, da hast, ja, du Leute, eher weitwinklig. Also
ab und zu ärgere ich mich mal, dass ich nicht den Priester, der gerade die Glocke oben im Turm putzt, mit dem Tele kriege. Aber das ist dann halt so.
Tja.
Aber ja, da schleppe ich halt nicht mein dickes Tele durch die Gegend. Das ist viel zu schwer.
Damit lebe ich dann aber, ja, auch, genau, gerne. Da habe ich dann, für sowas habe ich eigentlich nur mein 24er dabei.
Hm.
Vielleicht noch so 35, also umgerechnet jetzt oder im Vollformat. So im im Street-Bereich ist das auch so, sind das so die klassischen Brennweiten. Mhm. Also viele, viele bekannte Street-Fotografen haben sich so in dem Bereich 24, 35 getummelt und da kommst du dann auch, da musst du dann auch so ein bisschen näher ran an die Leute, wenn du mal Menschen fotografieren willst. Das gibt dir aber dann, wenn du das Bild hinterher betrachtest, auch das Gefühl, dass du nah dran warst.
Ja.
Und kennst du auch so Bilder, die dann so mit einem 300 mm Tele von hinter der Hausecke geschossen wurden, so Paparazzo-mäßig?
Ja, die mache ich ganz gerne, diese Fotos.
Ja, aber die fühlen sich halt auch so an. So
ja,
ein bisschen,
ja, richtig.
Die haben dann so ein bisschen diesen voyeuristischen Touch, weil das die Brennweite halt so mit den Proportionen umgeht. Mhm. Und das spürt dann der Betrachter auch. Und wenn du näher dran bist und mit dem Weitwinkel da rangehst, dann hast du so ein, dann springt dir das so mehr ins Gesicht.
Mhm.
Also das Gefühl, dass der Betrachter auch so mittendrin ist in der Action und ist nicht beobachtet von Weitem. Hat beides seine Berechtigung, hat beides seinen Charme. Aber wenn ich näher dran bin als Fotograf, dann ist natürlich ein bisschen gefährlicher. Ne? Du kannst dir schnell eine blutige Nase holen. Mhm. Aber es ist irgendwie macht's, haben die Bilder so für mein Gefühl so ein bisschen mehr Power, weil sie dir halt tatsächlich so in die Fresse hüpfen.
Ja.
Ah, Campingurlaub.
Campingurlaub.
Machst du Camping?
Nee, bisher nicht.
Naja, also ich.
Ich werde es dieses Jahr zum ersten Mal versuchen, aber mit Wohnmobil.
Das ist nicht Camping. Das gilt nicht.
Ein anderes Mal werde ich dieses Jahr vermutlich sogar mit dem Zelt versuchen. Also dass ich vermute, dass ich das Chaos Communication Camp in Ermangelung von genug Geld für ein Wohnmobil. Ich habe halt jahrelang gesagt so und okay und wenn beim nächsten Chaos Communication Camp da komme ich mit dem Winnebago, rah. Stellt sich raus, das Camp ist in den Ferien. Die sind teuer, aber ich habe echt gesagt so okay komm und wenn das jetzt irgendwie 5 Tage irgendwie 800 € ist okay, weißt du, die alle Jubeljahre mal und so.
Das Problem ist, die sind in den Ferien noch teurer, ne?
Die sind in den Ferien noch teurer und du hast Mindestmietzeiten in den Ferien, die jenseits von gut und böse. Ich glaube, das kürzeste, was ich gefunden habe, waren 12 Tage. Und ich miete jetzt nicht so ein Ding für 12 Tage für 150 € am Tag, um 4 Tage auf dem Camp zu sein. Und jetzt gucke ich halt mal, dass ich das irgendwie mit Zelt und hinreichend Ausrüstung.
Jetzt machst du gerade Lobbyarbeit, dass das Camp länger wird.
Also entweder das Camp länger wird oder naja, jedenfalls muss ich mal gucken, wie ich das mache irgendwie. Also ich habe mir gedacht, dann probiere ich es halt mit dem Zelt. Hau mir dann ein Feldbett rein oder so, weil auf dem Boden liegen finde ich doof.
Echt?
Ja.
So eine hübsche Aufpumpmatratze?
Ja, stimmt, wenn sie gut ist.
Ah ja, da gibt's doch tolle Sachen.
Ich muss mal gucken. Also das ist auch noch was, wo ich irgendwie noch mal eine Sendung speziell zum Thema Ausrüstung machen muss, in der ich beraten werde, was ich mir da kaufen kann und was nicht.
Mhm.
Das wird nur ganz lustig. Und dann, ich habe dann einfach gedacht, okay, dann mache ich halt Zelt und Schlafsack und was man da so macht, halt Camping. Und wenn es ganz schlimm wird, schmeiße ich mich halt aufs Motorrad und fahre ins nächstgelegene Spaßbad und lege mich da erstmal eine Stunde in Whirlpool oder sowas.
Also wenn du da irgendwie noch so fürs Camping Ausrüstung brauchst, wir haben das ja auf ein paar tausend Meter Höhe gemacht. Wir haben hier auf dem Dachboden so diverse Dinge liegen. Ich könnte einen Verleih aufmachen.
Genau, Campingverleih, schön.
Genau.
Ja, mach mal. Ja, aber was würde ich zum Camping mitnehmen? Das ist halt die Frage, wie ich mich bewege. Ne? Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder irgendwas Größerem, kann ich natürlich die gesamte Ausrüstung in den Kofferraum schmeißen.
Ja gut, wenn wir jetzt den Winnebago mit zu Camping zählen, dann heißt es, wie wenn du zu Hause bist. Dann hast du halt dein Zeug dabei und Schränke, um es reinzuschließen. Generell bin ich da also mit noch leichterem Besteck unterwegs.
Ja, also ich weiß, dass ich zum Chaos Communication Camp mit dem Motorrad fahren werde. Gut. Also außer wenn das Wetter richtig dreckig ist.
Dann hast du einen dicken Rucksack und das war's.
Da habe ich einen dicken Rucksack, da habe ich vielleicht noch eine Tasche an der Seite, aber das war's, genau.
Mhm.
Und da kommt dann auch nicht so viel rein. Und da,
Gut, was
also was hätte ich da dabei? Wahrscheinlich hätte ich da nur meine RX 100 dabei sogar.
Was für Fotografie erwartest du auf dem Camp?
Menschen? Menschen, auch vor allen Dingen optische Eindrücke, sagen wir mal so. Also so Lichtinstallationen, die irgendwo sind und sowas. Also da wäre mir ein Weitwinkel, mit dem ich im Zweifelsfall dicht rangehe, wesentlich lieber als alles andere.
Gut, und die RX 100, die hat ja 35.
Was hat die? Nee, die hat
oder?
Hat die, was ist denn das? Ich guck mal drauf gerade. 10,4 bis 37,1.
Die hat einen
1-Zoll-Sensor, genau. Die hat ein kleines optisches Zoom sogar, ja.
Ja. Nee, damit kommst du aber dann relativ weit, also das ist gut. Das würde dann reichen, würde ich sagen.
Ja.
Was gibt's noch so für Urlaube? Wüste.
Wüste hast du auch ein Lichtproblem, oder?
Da sind wir da wieder am Strand. Das Lichtproblem ist gar nicht so wild. Das Lichtproblem ist nicht wirklich schlimm. Du hast zwar relativ viel UV, aber die Kameras, also speziell, wenn sie jetzt ein bisschen besser sind, können mal mindestens irgendwie eine 4000stel bis eine 8000stel Sekunde runtergehen in der Belichtungszeit. Und damit kriegst du relativ viel Licht ausgesperrt. Und dann musst du auch nicht mit unsäglich kleinen Blenden arbeiten. Das ist ja das Problem. Wenn du ganz viel Licht hast und die Belichtungszeit nicht kurz genug bekommst, dann kannst du, solange du willst, mit ISO 100 fahren, aber die Kamera wird dir immer die Blende klein machen. Mhm. Und eine kleine Blende hat jetzt ein paar Nebenwirkungen. Die eine ist, es wird viel, viel scharf.
Ja.
Das heißt, so geringe Schärfentiefe kriegst du damit nicht wirklich hin. Selbst nicht mit einer, dicken Vollformat-Spiegelreflex. Und das andere ist, jedes Objektiv hat so seinen Sweet Spot, also seine beste Abbildungsqualität, was die wieder von der Blende abhängt. Mhm. Und die ist meistens irgendwo in der Mitte, so zwischen Blende 8 und 11, irgendwo in dem Bereich. So, und jetzt geht deine Kamera ständig auf Blende 16, 22, damit sie eben noch das Licht irgendwie in den Griff bekommt.
Ja.
Und dann kriegst du da auch so ein paar Artefakte jetzt wieder, was die Qualität angeht. Ist nicht wirklich schlimm, aber für die Fanatiker, die sagen, es muss immer alles total scharf sein, ist das, oder die Bildqualität muss immer auf dem Maximum sein, ist das dann ein Dorn im Auge. Wenn du tatsächlich mit einer weit offenen Blende bei viel Licht fotografieren willst, dafür gibt es einen ND-Filter. Also
den musst du halt auch haben. Ne?
Genau, den musst du haben, den musst du davor schrauben. Das heißt, den musst du auch irgendwo so wegpacken können, dass er nicht verkratzt.
Mhm.
Das ist dann in der Wüste bei Sand und Staub potenziell auch schon wieder ein Problem. Was sich da manchmal anbietet, ist ein Polfilter.
Mhm.
Der Polfilter, der hilft ja, dass die Farben ein bisschen mehr knallen. Also er erhöht dir den Farbkontrast so ein bisschen. Erhöht allgemein so ein bisschen die Kontraste. Und das ist bei Landschaften und solchen Geschichten ist das ganz super. Der macht aber auch ein bisschen ND. Der macht auch zwei Blendenstufen dunkler.
Mhm.
Jetzt du.
Könnte man sowas nicht eigentlich in die Kamera mit einbauen? Dass man irgendwie dem Sensor sagt, blend jetzt mal ab. Also verhalte dich bitte wie ein ND-Filter. Ich meine Fuji hat das sogar, oder?
Ja, deine Fuji hat den, glaube ich, sogar eingebaut. Also tatsächlich als echten Filter, der dann so auf Knopfdruck vorne in den Lichtpfad geschoben wird.
Ach, tatsächlich so aus? Ui.
Also es gibt da Fujis, die das können. Ja. Im Videobereich ist es eh gang und gäbe. Also bei den ganzen DV-Kameras oder HDV-Kameras, die so ein bisschen professioneller sind. Da will man offenblendig arbeiten. Und da, die haben dann oft so sogar mehrere Stufen ND-Filter, so eine Stufe, drei Blendenstufen, die man dann so in den Lichtpfad reinschwenken kann. Ja.
Waren wir schon
ist aber nicht nötig. Also ich habe bei meinen Himalaya-Geschichten, und das ist da oben ja auch Wüste, da ist es ja auch trocken und viel UV und viel Staub und so. Mhm. Da habe ich ganz viel auch tatsächlich ohne Filter fotografiert. Also mit ganz normaler Kamera, mit sehr kurzen Belichtungszeiten und dann trotzdem mit annehmbar brauchbaren Blendenöffnungen, die noch so im Mittelbereich liegen. Es ist ein bisschen überbewertet. Auch jetzt in Island, ne, viel Schnee und so, viel Licht.
Mhm.
Also zumindest untertags viel Licht. Da war es auch völlig problemlos, ohne Filter unterwegs zu sein. Ich bin ja eh kein Freund von Filtern, wenn sie nicht wirklich nötig sind. Also Filter
hatten wir ja schon, genau.
Ist ja nochmal so eine Glasfläche im Bild, ja, im genau. Lichtpfad.
Ja, das war auch nachdem du dich über Filter amüsiert hast in der Sendung. Danach haben auch einige geschrieben und gesagt, so ja, ich habe mal diesen Filter abgemacht. Stellt sich raus, da ist ja jetzt richtig, man sieht ja richtig was. Also auf einmal sind diese komischen Einstrahlungen von der Seite weg.
Mhm. Ja.
Ist schon ganz lustig.
Ist super. Was habe ich denn noch hier aufgeschrieben? Wandern.
Wandern?
Wandern tun ja auch viele.
Das ist die Frage, also, wo man wandert, oder?
Ja, aber so generell, du bist da unterwegs. Also sagen wir mal, du machst wirklich einen Wanderurlaub. Ne? Du bist da jeden Tag da irgendwie 8 Stunden zu Fuß unterwegs. Da hat sich für mich persönlich rausgestellt, am besten ist es, die Kamera immer griffbereit zu haben. Also nicht irgendwo hinten in einem Rucksack drin, wo ich dann erst den Rucksack auspacken muss.
Mhm.
Nicht an einer Tasche, die mir an dem Gürtel baumelt, sondern da habe ich tatsächlich die Kamera mittlerweile vor mir hängen. Mhm. Aber nicht am Riemen um den Hals. Also diese Nackenriemen, die finde ich eh gruselig.
Ja.
Und zwar nicht nur, weil sie immer schön Werbung machen. Na, da kommt ja immer so ein Riemen mit und da steht dann ganz groß Nikon, genau, oder Canon drauf.
Furchtbar.
In rot oder gelb leuchtenden Farben. Die kommen bei mir eh sofort weg, weil ich kaufe die Kamera nicht, um dann Werbung dafür zu machen, sondern um sie zu benutzen. Mhm. Sondern da kommt dann immer so ein etwas breiteren Neoprenriemen dran, der einfach auch ein bisschen angenehmer ist, nicht so einschneidet. Mhm. Aber selbst das bei 8 Stunden Wandern, da geht mir hinten der Hals, da rutschen mir die Wirbel raus, das ja. ist nicht gut. Und was ich dann gefunden habe, ist genau das System, was ich eh schon benutze. Ich mache jetzt mal ganz unverhohlen, nenne ich jetzt mal ein Produkt, und zwar von Optech USA.
Optech USA.
Also der super Name, OP/Tech, Leerzeichen USA, Optech mhm. USA. Die haben tatsächlich ein System, was so ein bisschen modular ist. Du machst an deine Kamera rechts und links, an diese Ösen machst du so ein Stück Riemen dran. Der hat dann am Ende, also die gibt es in verschiedenen Längen, bei mir sind die so 10 cm oder 15 lang. Und dann gibt's dann so ein Plastikschnappverschluss, wie man den auch dann von Rucksäcken und so kennt. Und da kannst du dann andere Sachen ranflanschen. Also zum Beispiel das Nackenteil aus Neopren,
ja.
was du dann einfach umhängen kannst. Oder du nimmst diese zwei kurzen Riemenstücke und schnappst die einfach direkt zusammen.
Mhm. Also hast du so eine Handschlaufe.
Oder hast du so eine Art Handschlaufe. Oder du machst dann die Gegenstücke zu diesen, also im Prinzip genau das Gleiche, machst du dann nochmal direkt an den Rucksack, an die Schulterriemen von deinem Rucksack dran. Ja. Und dann kannst du die Kamera da ranklicken. Und dann hängt die vor dir. Und dann ist die griffbereit. Dann ist nichts zwischen dir und der Kamera.
Da kannst du aber auch tot shoppen, ne? Ich gucke gerade auf deren Webseite.
Ja, also,
vor allem braucht man erstmal einen halben Tag, um überhaupt rauszufinden, was man will. Da gibt's ja unendlich viel Zeug von denen.
Das ist schrecklich. Das System ist ein bisschen unübersichtlich, aber alles passt an alles ran.
Aha.
Also das ist schon mal schön. Du brauchst keine Angst haben, dass du da. Also mein Tipp wäre, einmal so ein Nackenriemen zu kaufen. Da sind dann schon diese zwei Teile für die Kamera mit dabei.
Mhm.
Und dann nochmal extra zwei so kurze Riemen kaufen, die man dann an den Rucksack machen kann. Und dann hast du die griffbereit und dann ist die immer da und dann geht dann richtig was ab, weil dann hast du eben mal, was weiß ich, dann bist du eben am Wandern in den Bergen und dann läuft vor dir irgendwie ein Sherpa mit einem Viertaktgenerator auf der Schulter.
Mhm.
Und zack, hast du das Bild. Weil bis du dann deine Kamera rausgeholt hast im Rucksack, ist der weg.
Ja.
Also ich habe da ganz, ganz viele der Bilder, die ich da auf den Reisen, wo gewandert wird, mache, sind so relativ spontane Dinge, die so mich anspringen und da muss ich dann einfach irgendwie parat sein.
Mein Gott, ist das anstrengend, sich über diese Seite zu klicken. Vielleicht geht's besser, wenn ich dir nicht dabei zuhöre, aber das ist ja ja. Ich habe halt diesen, wie heißt der, R-Strap, ne?
Das ist so dieser Diagonal-Strap.
Genau, dieses Diagonal-Ding, das finde ich ganz cool. Also das ist echt sehr praktisch.
Gibt's auch eine Version mittlerweile für Rucksackträger.
Ja.
Und zwar geht der dann nicht so ganz einmal um den Körper rum, sondern das ist dann nur die Vorderseite davon und die klippst du dir auch oben an den einen Rucksackriemen und unten an den anderen dran.
Mhm.
Das heißt, du hast dann vor dir so eine Diagonale hängen, die auch jetzt schön auf den Schultern hängt, weil sie eben an den Rucksackriemen hängt.
Mhm.
Das hängt dir also nicht jetzt auf der Schulter oder am Nacken, sondern das wird so ein bisschen verteilt, das Gewicht. Und du hast immer noch diese diagonale Gleitbahn der Kamera. Ja,
dass das so gleitet, finde ich halt ganz angenehm. Also dass es über den Riemen gleitet und du nicht den Riemen über deinen Körper schleifst.
Genau, also da gibt es durchaus auch die Rucksackträgerversion. Die habe ich jetzt nicht getestet, aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll. Tja, fällt dir noch irgendeine Art Urlaub ein?
In den Bergen waren wir schon, so richtig Berge, ne?
Hm?
So richtig Berge ist halt auch schwierig, weil während du hochläufst, willst du einen Weitwinkel haben, wenn du oben stehst, willst du einen Tele.
Und einen
Weitwinkel, eigentlich.
Ja, also für mich war es dann auch so, Zweitkamera im Rucksack mit dem Tele, weil das war dann eher so, das hat sich tatsächlich so rausgestellt, dass ich die Telesachen eher dann gefunden habe, wenn ich dann mal eine Pause gemacht habe. Mich hingesetzt habe und mal geguckt habe und sagte, boah, dieses Panorama, da will ich jetzt mal 5 Bilder schießen und dann zusammenstitchen.
Mhm.
Und Das waren dann tatsächlich auch die Situationen, wo ich dann leicht an den Inhalt vom Rucksack rangekommen bin. Da übrigens tatsächlich auch kein spezieller Fotorucksack. Also meine erste Himalaya-Wanderung, da hatten wir uns noch, Moni und ich hatten uns noch jeder so einen spezialisierten Fotorucksack gekauft. Der hatte unten drin so ein Abteil mit so Polstereinlagen, ja, und dann konntest du da dein Zeug reintun und dann so einen wasserdichten Reißverschluss, mhm, und dann oben drin war dann Platz für deine Jacke und dein Trinkwasser und so weiter. Mhm. Und das Ding hat ungelogen 3 bis 4 Kilo gewogen. Leer.
Ja, das ist hart.
Und wenn du auf entsprechenden Höhen unterwegs bist, dann ist jedes Gramm wichtig,
ja,
was du einsparen kannst. Und wir sind dann relativ schnell davon weggekommen. Ich hab den noch. Wenn den jemand kaufen möchte, ne? Meldet euch mal. Das ist total cool. Also da kannst du auch total schiffen und so. Das ist schon cool, aber das ist einfach schwer zum Rumtragen.
Ja.
Und wir haben jetzt mittlerweile so 35 Liter leichte Wanderrucksäcke. Mhm. Und wenn dann da noch irgendwie Fotozubehör reinkommt, dann wird das in so Tücher eingeschlagen.
Diese X-Wrap.
X-Wrap-Geschichten, ja, das sind diese viereckigen Tücher, die dann so Klettverschlüsse haben. Und dann kannst du da eben irgendwas drin einwickeln. Und das ist dann auch ein bisschen geschützt.
Mhm.
Und das wirfst du dann halt in deinen Rucksack und fertig.
Ja, diese also Tücher, das ist auch wirklich eine der tollsten Entdeckungen überhaupt. Also weil du wickelst wirklich dein Objektiv ein und schmeißt es einfach in den Koffer und es ist genug gesichert, also gesichert genug, so muss man es nennen.
Ja, ich hatte da so, bevor ich da zum ersten Mal hin bin, hatte ich dann schon relativ viel Paranoia um meine Ausrüstung.
Mhm.
Und bin dann, nachdem ich da war, musste ich leicht und herzlich über mich lachen, weil das war eigentlich völlig unbegründet. Also wenn es da mal regnet und dann hast du Angst, die Ausrüstung wird nass, dann hast du bei so einem relativ modernen Wanderrucksack, hast du dann noch irgendwie so ein Rucksackcover dabei, was du drüber ziehen kannst. Und dann ist der auch erstmal geschützt. Und wenn du das dann innen drin noch in so einem Wrap hast, dann ist es eh nochmal geschützt. Und dann bist du spätestens am Tagesende irgendwo in der Hütte oder irgendwo, wo du das Zeug auspacken kannst und mal gucken kannst, ob es trocken ist. Dann nimmst du noch so ein, kriegst du heute auch in jedem Supermarkt, so ein Mikrofaserhandtuch, so ein Mikrofaserküchenhandtuch. Damit kannst du dann auch mal, wenn die Kamera irgendwie feucht wird, sie einfach abwischen. Und das bringst du aus und dann ist das über Nacht locker wieder trocken. Also da kann man sich tatsächlich so, da muss man gar nicht so hochspezialisiertes Zeug sich ranschaffen. Das ist gar nicht so nötig.
Hm.
Ja, jetzt über so weitere Dinge, so weitere Reisen, ne? Reitreisen, Yoga-Reisen, müssen wir jetzt nicht reden, glaube ich. Ja, wie fotografiere ich bei meiner Yoga-Reise?
Mit dem Tele die anderen Yoga-Leute irgendwie aus dem Gebüsch raus.
Aber nur, wenn sie gut aussehen.
Nur, wenn sie genau
und wenig anhaben, ne? Super. Muss aber auch einen Trenchcoat anziehen und einen Hut tief ins Gesicht, so einen Schlapphut. Gut.
Ja.
Nee, also wie gesagt, Reisen gibt es ganz viele verschiedene und ich denke, das sollte mal so ein bisschen hilfreich sein. So, und jetzt hast du Bilder produziert.
Mhm.
Jetzt hast du ganz viele Fotos gemacht. Also ist mal angenommen, du bist tatsächlich, um zu fotografieren, irgendwo hingereist.
Jetzt kriegst du wieder das Problem, ne?
Dann kommst du
mit 1500 Bildern zurück.
Boah, das ist nix.
Für mich ist das viel.
Also ich bin im November aus Äthiopien mit 3.500 Bildern zurückgekommen.
Mhm.
Und jetzt aus Island mit immer noch 1900 Bildern. Also das ist für mich so wobei Äthiopien waren 2 Wochen, Island war 1 Woche. Also das kommt so ungefähr hin. So zwischen 15 und 1900 Bildern pro Woche, das kriege ich schon hin auf so einer Reise.
Mhm.
Und da hast du natürlich zuerst mal das Problem, was machst du denn jetzt unterwegs damit? Also die Backup oder was tust du, damit diese Bilder dann auch irgendwie sicher sind? Weil du kennst, ich meine, wenn du jetzt, stell dir vor, du gehst nach Äthiopien und das ist für dich halt tatsächlich so eine einmal im Leben Geschichte.
Ja.
Und du willst natürlich diese Bilder auf keinen Fall irgendwie verlieren.
Ja.
Dann musst du schon irgendwie dafür Sicherheit sorgen.
Brauchst du irgendwas, womit du ein Backup ziehen kannst überhaupt erstmal? Das ist ja gar nicht so einfach. Du müsstest einen Rechner mitnehmen. Und das ist halt nur was, was man jetzt nicht mitnehmen will im Urlaub. Also
weiß ich jetzt nicht, wenn es ein reiner Fotourlaub ist oder wenn der Fotografie tatsächlich ganz vorne steht, dann ist das vielleicht gar nicht falsch. Also
ich, aber dann willst du wirklich so ein was weiß ich, so ein Netbook oder MacBook Air oder irgendwas Kleines, was
natürlich.
Ne? Also
natürlich.
So ein Standard-Laptop mitzunehmen, das ist ja vollkommen wahnsinnig.
Ich habe die Anekdote von einem New Yorker Fotografen erzählt bekommen, also direkt aus erster Hand. Der war damals noch zu Filmzeiten auf einem wichtigen Fotogig unterwegs, gereist, kam dann zurück, saß am Flughafen, plötzlich fing hinter ihm einer eine Keilerei an. Er war leicht abgelenkt und als er sich rumdreht, war seine Ausrüstung weg.
Ja, toll.
Und er hatte eben in der Tasche seiner Ausrüstung auch noch die Filme drin.
Scheiße.
Die vollen.
Ja.
Ganz toll. Also was ich mittlerweile tue, und das ist mal so mein Mindesttipp an der Stelle.
Ja.
Die Speicherkarten im Urlaub einfach nur einmal beschreiben. Also voll machen,
ja, klar,
und dann wegtun.
Ja,
nee, sicher. das ist gar nicht so üblich, weil nur vor ein paar Jahren war es noch so, dass die Dinger so teuer waren, dass man gesagt hat, naja, ich habe jetzt zwei dicke Karten und dann muss ich die halt immer irgendwo hinkopieren und dann benutze ich die wieder.
Mhm.
Also dieses Wiederverwenden von Karten, bei mir werden die tatsächlich erst im nächsten Urlaub und dann auf der nächsten Reise wiederverwendet oft.
Ja.
Also ich habe so viele, dass ich die tatsächlich wie Film behandle. Ich mache die voll und dann sind die voll und dann werden die weggetan.
Ja.
So, wohin tut man die?
Irgendwann löschst du die dann schon. Also nachdem du die Bilder da runtergezogen und bearbeitet hast,
ich lösche die erst wieder, wenn ich sie wieder brauche. Also
ja, okay.
Ich habe da so Mappen, so mit Klettverschluss.
Ja.
Das sind so blaue Dinger, die sind von Think Tank. Heißen Pixel Pocket Rocket. Ich glaube, die habe ich hier auch schon mal empfohlen.
Schon empfohlen, ja.
Da passen so, also es gibt eine SD-Kartenversion, es gibt eine CF-Kartenversion, da passen so mal mindestens 10 Karten rein.
Mhm.
Und die kannst du dann so aufrollen und die nehmen ganz wenig Platz weg.
Ja.
Und also ich bin da mittlerweile so ganz, ganz stark gegen so spezielle Hardcase-Etuis für SD-Karten. Die sind einfach nicht so empfindlich, die brauchen das nicht.
Mhm.
Ich habe jetzt auch mal wieder eine aus Versehen mitgewaschen. Das macht ja gar nichts aus.
Ah,
nein. Also ich habe sowohl CF als auch SD-Karten schon gewaschen und auch getrocknet.
Ja, ich hätte gedacht, dass da irgendwas doof rumoxidiert oder so.
Also nicht merklich zumindest. Und wenn war mal irgendwie ein Kontakt oxidiert, dann bin ich dann, sagen wir mal, so hemdsärmlich genug, dass ich die dann halt irgendwie 30 Mal in den Kartenleser rein und rausschiebe, damit die Kontakte sich freikratzen, weißt du. Also da kenne ich nichts. Also Karten sind so günstig, dass man sich dann tatsächlich genügend leisten kann heutzutage, um die einfach voll zu machen und dann nicht weiter zu verwenden. Und ich meine, schau dir heute mal die Kartengrößen an. Du kriegst heute eine 64 Gigabyte Karte oder eine 128 Gigabyte Karte. Die sind zwar dann schon noch etwas deftig, aber die müssen auch nicht so groß sein. Weil du hast natürlich immer so dieses leichte Damoklesschwert, dass die dann vielleicht mal irgendwie, ne, so eine Flashkarte, die kann ja auch mal kaputt gehen.
Ja.
Und dann hast du, wie sagt man so schön auf Englisch, all eggs in one basket.
Ja, genau.
Und dann fällt dir der Basket runter und alle
Eier sind im Arsch. Du nimmst lieber ein paar 16 Gigabyte Karten mit und machst nur eine kaputt von den 5, die du vollgeknipst hast.
Und das ist der Tipp an der Stelle. Ich habe tatsächlich auch noch alte 4 Gigabyte Karten.
Mhm.
Ich habe 8 Gigabyte Karten, ich habe 16 und da hört es aber auch auf. Und ja, man muss halt auch mal öfters wechseln. Wobei so oft dann auch nicht, weil bis man 16 Gigabyte voll hat, selbst mit RAW-Fotos, dauert das ein Weilchen.
Mhm.
Und man hat halt nicht alles so auf eine Karte gesetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und also Karten wie Film behandeln ist so ein Ding. Dann würde ich tatsächlich die Karten nicht bei der Ausrüstung lagern im Urlaub. Weil ja, man... Also das Horrorszenario ist, da kommst du in dein Hotelzimmer zurück und deine Kameraausrüstung ist weg. Und ich habe tatsächlich meine Fotos am Mann. Ich habe die dabei.
Mhm.
Also wenn ich eine Karte aus der Kamera rausgenommen habe, dann kommt die irgendwo in eine Tasche. Also in dieses Etui rein, in dieses Aufwickelbare. Und dann kommt die in irgendwo in die Tasche und dann habe ich die schon mal separat von der Kamera.
Mhm.
So, was ich dann aber jetzt tue, wenn ich tatsächlich explizit zum Fotografieren unterwegs bin, ich nehme einen Laptop dabei. Also ich habe jetzt hier so ein MacBook Air, aber da tut es natürlich auch irgendwie jedes Netbook. Gibt es heute noch Netbooks?
Doch, ja.
Also kleine ja, Laptops halt.
Kleinstrechner.
Und da habe ich tatsächlich dann nochmal einen externen Speicher, weil dann halt bei solchen kleinen Rechnern dann der interne Speicher auch oft ein bisschen knapp ist. Mhm. Und zwar habe ich mir vor 2 Jahren gekauft, habe geschaut, es gibt's immer noch, eine externe USB 3 SSD.
Ja.
Und zwar gibt's da eine, die ich jetzt selber schon länger eingesetzt habe und die ist von Werbateam und hat 256 Gigabyte und kostet im Moment, glaube ich, noch 134 Euro.
Ja, okay, das ist ja...
Und wenn du da mal rechnest, also 256 Gigabyte, ja, wenn du...
132 Euro, sehe ich sie hier.
Ja. Genau. Ja. Wenn du jetzt mal 30 Megabyte pro Bild rechnest, je nach Kamera, das dürfte im Durchschnitt irgendwie hinkommen, so mit RAWs und so und großen Sensoren, dann hast du irgendwie 8400 Bilder kriegst du auf das Ding drauf.
Ja, das sollte reichen. Ne?
So, und jetzt hast du, und das Ding ist so groß wie eine Kreditkarte, wiegt nichts, das kannst du in deiner Hemdtasche irgendwie mit dir rumtragen.
Ah.
Das ist winzig.
Tatsächlich, ich sehe es gerade auf dem Bild,
das
ist ja gut.
Das nimmt keinen Platz weg. Und jetzt hast du deine Bilder auf den Karten, die irgendwo entweder noch in der Kamera sind oder irgendwo weggesteckt, woanders hin als die Kamera. Und hast du das Ding noch als zweiten Fallback. Und mit dem USB 3 geht das auch schnell, da mal eben die Bilder runterzuziehen. Mhm. Und das hast du dann, was weiß ich, noch in deinem Handgepäck versteckt oder sonst wo. Und dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Dann hast du die Bilder mal zumindest an mehreren Plätzen. Und bist du einigermaßen sicher.
Was hältst du eigentlich von diesen, es gibt diese SD-Karten, die einen eingebauten WLAN, ein eingebautes WLAN haben.
Ja, so iFi-Geschichten und so.
Ja, hast du das mal ausprobiert? Ich finde die Idee im Prinzip ja gar nicht schlecht, dass du einmal diese Karte konfigurierst und sie sich dann, wenn sie irgendwo ein offenes WLAN findet, sofort ihren Inhalt auf irgendeinen Server schreibt.
Ja, das ist wenn halt, du...
Das sind deine Fotos auf fremder Leute Rechnern dann liegen natürlich, aber...
Also das Ding ist zum einen, ist das Zeug in der Regel nicht wirklich schnell.
Ja.
Und zum anderen, ist, stell dir vor, du bist im Urlaub und du hast so ein gammeliges Hotel-WLAN, wo du gerade so ein bisschen Websurfen kannst.
Ja.
Ein gratis WLAN und das ist dann halt auch so schnell, wie wenn es gratis ist.
Was nichts kostet, ist auch nichts, genau.
Genau, und dann willst du da irgendwie am Ende des Tages 10 Gigabyte hochladen. Viel Spaß.
Ja.
Das schaffst du nicht mal über Nacht. Also das habe ich, da habe ich mittlerweile aufgegeben, tatsächlich aus dem Urlaub über solche Vehikel dann Bilder hochzuladen auf irgendeine Cloud Storage oder so. Mhm. Mache ich nicht mehr. Weil es einfach, es tut weh. Ja. Es tut mir zu sehr weh. Da habe ich lieber drei Kopien oder 2 Kopien mal mindestens von den Bildern und die irgendwo an verschiedenen Plätzen verstaut. Es gibt noch so, wenn man also jetzt keinen Laptop mitnehmen möchte, es gibt noch so Image-Tanks. Mhm. Die waren mal eine Zeit lang etwas, speziell als die Karten klein waren und man die wiederverwenden musste, weil sie zu teuer waren, war das so das Mittel der Wahl oft. Das sind so Festplatten mit integrierter Batterie und Kartenleser.
Aha.
Also das sind dann Geräte. Ja, das sind also dann Geräte, das sind so kleine Quader, gibt's in verschiedenen Versionen, mit Display, ohne Display, was weiß ich, wo du dann halt die Karte reinschiebst, auf den Knopf drückst und der kopiert dir dann die Bilder auf die interne Platte.
Ist ja auch nicht schlecht.
Ist erstmal auch nicht schlecht. Das Problem, ich habe lange die Dinger nicht mehr ausprobiert. Ich weiß auch jetzt, ich habe keinen Überblick über den Markt. Mhm. Ich habe da immer das Problem gehabt, dass entweder die Batterien zu schwach waren, dass du dann nach 3-mal Karte lesen das Ding wieder laden musst.
Ja, weil da sind Festplatten drin, die sind mechanisch.
Dass da noch eine drehende Platte drin ist und dann wird dein Koffer nachher rumgeworfen oder dein Handgepäck und dann, also das ist alles irgendwie, war so nicht ganz das Gelbe vom Ei. Man findet sie immer noch online, man kann sie noch kaufen, aber es ist nicht mehr so das Go-To-Dingens. Mhm. Natürlich hast du auch noch einen anderen Vorteil, wenn du einen Laptop dabei hast. Du kannst unterwegs schon mal ein bisschen an deinen Bildern schrauben.
Ja.
Oder schon mal eine Auswahl treffen. Also für mich, und ich meine, da muss jetzt jeder so seinen eigenen Maßstab haben, aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn ich aus dem Urlaub oder von der Fotoreise zurückkomme, dass ich tatsächlich fertig bin mit Auswahl und Bilder bearbeiten.
Mhm.
Das heißt, ich nehme mir tatsächlich jeden Abend irgendwie eine halbe Stunde Zeit, komme irgendwie in Hotelzimmer zurück, schmeiß schon mal den Import an, also Rechner raus, Karte in den Kartenleser, externe SSD dran und dann wird importiert und gleich auf die SSD gedoppelt Und dann gehe ich währenddessen irgendwie duschen, und wenn ich fertig bin, dann sind die Bilder alle da drauf und ich kann schon mal irgendwie gucken, welche sind gut, welche sind schlecht, und mal so meinen Digital-Workflow so ein bisschen darüber fahren.
Wie ist dein Digital-Workflow?
Das ist eine eigene Sendung.
Das hast du unter anderem natürlich in dein Buch geschrieben. Mhm.
Also das habe ich mal so niedergeschrieben. Das ist dieses One Hour, 1000 Picks. Mhm. Und den mache ich dann auch tatsächlich sklavisch jeden Abend und acker dadurch meine paar hundert Bilder von dem Tag durch und bin dann nach einer halben Stunde auch in der Regel durch. Und dann sind die soweit, also ich arbeite da in Lightroom, dann sind die soweit verschlagwortet, sortiert, mit Sternchen versehen und bearbeitet. Mhm. Und dann komme ich irgendwann zurück und schmeiß dann, was ich da unterwegs auf dem Laptop in Lightroom gemacht habe, schmeiß ich dann hier auf den großen Rechner, wo auch Lightroom drauf ist, wo meine Hauptbibliothek ist. Und da gucke ich dann nochmal auf dem etwas größeren und besseren Bildschirm über die Bilder und korrigiere noch so ein paar Sachen und sage, naja, hier habe ich aber ein bisschen an den Farben falsch gezupft und an der Stelle habe ich nicht gesehen, dass das unscharf ist. Das kann ich dann wieder eins runterstufen und mache halt noch so ein bisschen Aufräumarbeiten. Aber das ist dann tatsächlich so, das dauert dann noch ein paar Minuten und dann habe ich es tatsächlich so weit, dass ich, wenn ich nach Hause komme, eigentlich fertig bin. Mhm. Und das ist ein tolles Gefühl.
Ja, das ist halt genau also dasselbe, wie seine so Wohnung bisschen, kontinuierlich aufräumen und nicht nur einmal im Jahr.
Das ist so, oder so Inbox Zero. Ne? Ja, das, genau. Du hast einfach deine Ruhe und du legst dir halt nicht über die Zeit so diesen Backlog zu, dieses diesen großen Haufen Bilder, der da immer auf dich wartet und irgendwie Aufmerksamkeit möchte. Ja,
das Problem habe ich gerade so ein bisschen. Dass ich ja eigentlich irgendwie mal, weiß ich nicht, wie viele Tausende von Bildern eigentlich nochmal durchsortieren müsste.
Ja, also ich bin ja mittlerweile mit diesem Buch, was ich da geschrieben habe, nicht mehr so 100% glücklich, weil es setzt ja schon am falschen Punkt an. Also der Punkt, wo das ansetzt, ist, ich habe einen Riesenhaufen Bilder und ich muss mich um die kümmern und ich muss lernen, schnell mit diesen Bildern umzugehen. Mhm. Aber eigentlich müsste man ja früher ansetzen und sagen, ich muss lernen, besser zu fotografieren, dann muss ich nicht so viele Bilder machen.
Ich glaube, man macht ja trotzdem so viele Bilder.
Ja, schon, aber dann wird zumindest, also dieses Skill zu haben, ist gut, das zu können, ist gut, das schnell durchzuackern. Aber das Erfolgserlebnis ist natürlich auch größer, wenn du besser fotografierst, weil du dann halt auch mehr bessere Bilder hast.
Ja.
Tja. Aber trotzdem, also die Fähigkeit zu haben, schnell viele Bilder zu organisieren und zu bearbeiten. Und das ist für mich als Chaoskopf nicht wirklich einfach.
Nee.
Also ich bin ja eher so der sich im Chaos wohlfühlt.
Na, das ist halt immer, ich merke das halt auch, ich habe halt immer so das Gefühl, so ein Gefühl von, naja, vielleicht kann man das ja doch noch irgendwann mal gebrauchen. Mhm. Und dieses Gefühl zu überwinden ist echt schwer.
Das Gefühl kannst du überwinden, wenn du so einen Prozess dich mal auf so einen Prozess einlässt, weil du dann weil du dann Entscheidungen triffst über deine Bilder, die fundierter sind und die sich dann auch richtiger anfühlen. Weil der Grund, warum du dich nicht traust, Dinge wegzuwerfen, der liegt ja ganz oft darin, dass du dir eben nicht sicher bist, ob du eine gute Entscheidung getroffen hast über das Bild.
Dabei ist es eigentlich egal, ob man eine gute Entscheidung getroffen hat oder eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Ich habe das mal, ein alter Chef von mir hat das mal gesagt, damals beim Film noch. Ich war ja erster Aufnahmeleiter, da macht man Drehpläne. Und der hat zu mir gesagt, es ist nicht wichtig, ob der Drehplan gut oder schlecht ist. Wichtig ist, dass du dafür sorgst, dass er eingehalten wird. Mhm. Und das kann man, glaube ich, auf alles Mögliche anwenden. Es ist halt egal, ob die Entscheidung gut oder schlecht war. Wenn du sie getroffen hast, dann hast du sie getroffen und dann geht's halt weiter. Und wenn dann ein Foto weg ist, von dem du übermorgen denkst, Mensch, das wäre vielleicht doch schön gewesen. Ja, Pech gehabt.
Richtig.
Davon geht halt auch die Welt nicht unter.
Korrekt. So, dann habe ich also ganz viele Daten. Mhm. Und die habe ich dann irgendwie nach Hause gerettet. Und ist jetzt mal relativ egal, ob ich jetzt im Urlaub schon was gemacht habe oder das erst zu Hause mache, solange ich dann eben was damit mache und nicht einfach nur liegen lasse und sage, naja, irgendwann mache ich mal was damit. Also das Auswählen üben, das Entscheidungen treffen üben und sich auch das, viele Leute machen das nicht, weil sie sich nicht entscheiden wollen. Mhm. Ne? Aber dieses Entscheiden üben, das kann man ja üben. Ja,
weil sie Konsequenzen ihrer Entscheidung nicht tragen wollen.
Und die Konsequenz wäre halt dann, ne, du willst vielleicht nicht der Onkel sein, der dann die Familie mit seinen zweistündigen Dia-Shows langweilt.
Nee, das will man sowieso nicht sein. Ja.
So einen kenne ich. Ne?
Echt?
Das war bei uns ein Nachbar, der dann aus irgendwelchen Reisen zurückkam und dann Monate später hatte er dann eine Dia-Show fertig, an der er ganz lange gearbeitet hat. Und da war halt, ich sag mal, 80% eher langweilig.
Mhm.
Und für ihn war das natürlich ganz toll, weil er war da und erinnert sich noch dran, wie der Löwe gebrüllt hat und was weiß ich. Und du siehst halt irgendwie ein Bild von der Savanne mit irgendwo einer Mähne, die so hinterm Busch vorsticht und denkst, ne, zuckst mir eine Schulter und sagst, meh. Also weniger ist da mehr, das heißt das Auswählen üben. Also ich kann dir jetzt mal Zahlen geben.
Ja, mach mal.
Äthiopien, ich habe vorhin tatsächlich mal so mich nochmal in Prozentrechnung geübt. Äthiopien hatte ich 3.500 Bilder und ich habe so diese Einstufung von 1 bis 5 Sterne und da sind für mich die 4- und 5-Sterne Bilder so die ganz wichtigen. Wo die 4-Sterne-Bilder sind, die, wo ich sage, jupp, das, die zeige ich gerne öffentlich vor. Die 5-Sterne-Bilder sind die, die ich gerne irgendwie hier an der Wand hängen hätte.
Mhm.
Und aus den 3.500 Bildern sind dann noch 190 4-Sterne-Bilder übrig geblieben. Das sind ungefähr 5%.
Ja.
Und 72 5-Sterne-Bilder, das sind ungefähr 2%. Und jetzt von letzter Woche Island, das, wie gesagt, waren 1900 Bilder. Das sind ungefähr 67 4-Sterne-Bilder, also 3.5% übrig geblieben.
Mhm.
Und von den 5-Sterne-Bildern waren es noch 27, das sind 1.5%.
Du kategorierst richtig nach Sternen. Du sagst, das sind 1 bis 5 Sterne und alles, was nicht mindestens 4 Sterne hat, fliegt raus.
Nee, fliegt nicht raus. Also für mich haben die Sterne tatsächlich Bedeutungen. Die hab ich klassifiziert. Das ist so ein wichtiges Ding in meinem Workflow. So ein 1-Sterne-Bild hat dokumentarischen Wert.
Mhm.
Da habe ich, oh toll, das Schild muss ich fotografieren. Oder, ach guck mal, Hans hat sich die Hose zerrissen. Ne? Klick. So Zeug, das zeigt man dann mal vor oder auch nicht. Aber das ist so dokumentarisches Zeug. 2 Bilder sind Bilder, wo ich sage, oh, die sind schon ganz hübsch, muss man noch was dran tun. Sei das jetzt Kroppen, gerade richten, Farbsättigung, egal, man muss halt dran arbeiten.
Ja.
Braucht noch Arbeit. 3-Sterne-Bilder sind die, wo sofort irgendwie in mir so dieser Impuls kommt, wow, da ist mir was gelungen. Also da möchte ich weiter, das ist ein Bild, da bin ich mir sehr sicher, dass das was ist. Die 4-Sterne-Bilder werden dann irgendwann in diesem Prozess aus den 3-Sterne-Bildern werden dann 4-Sterne-Bilder, wenn sie den Test der Zeit überstehen, also wenn sie einfach nach einer Woche immer noch interessant sind, dann werden das 4-Sterne-Bilder. Oder
du guckst,
wenn ich
du guckst nach einer Woche nochmal drauf, also du hast wirklich ein Verzeichnis, in dem steht, also sozusagen Wiedervorlage.
Nicht wirklich, aber ich hab hier so meine Bibliothek und da sind eben so ein paar so Smart Collections drin, die mir dann alle 3er, 4er, 5er raussortieren und die gucke ich dann einfach durch. Ich beschäftige mich einfach über die Zeit nach so einer Reise immer noch mal eine ganze Zeit lang auch mit den Bildern. Die habe ich da dann zwar schon ausgewählt und kategorisiert, aber ich gehe da immer wieder rein und sage, oh, an dem kann ich auch noch ein bisschen schrauben. Ich mache dann einen Strich nach einer Woche oder so. Ich sage dann, jetzt ist gut, aber da wird immer noch so ein bisschen korrigiert und gemacht. Und ja, wie gesagt, also die 5-Sterne-Bilder, so die, wo ich dann, bei denen ich glücklich genug bin, um sie dann auch irgendwo richtig toll zu präsentieren.
Mhm.
Das sind 1-2% maximal. Also bei mir
zumindest. Ja, bei mir ist es noch weniger.
Was ich jetzt noch angefangen habe, das war mir bisher immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, dass ich das immer so fotografenzentrisch gemacht habe. Also wenn jetzt jemand sagt, boah, zeig doch mal Bilder von Äthiopien und ich mache dann so die 5-Sterne-Bilder auf, dann sind das halt in sich dann Bilder, die ich geil finde. Das heißt noch nicht, dass ein anderer die geil findet, aber die Chancen bestehen. Und das sind aber dann irgendwie keine Geschichten. Das sind halt so einzelne Bilder,
ja,
die alle noch nicht so wirklich miteinander zusammenhängen. Und die kann ich jetzt einem Fotografen zeigen und der sagt dann, alle Achtung. Oder ich zeig die jemandem, der nichts mit Fotografie zu tun hat und der wird dann halt sagen, nur hübsch.
Mhm.
Aber da fehlt dann so die Geschichte. Und was ich jetzt mittlerweile mache, das habe ich jetzt im November nach Äthiopien angefangen, ist, ich mache nochmal so ein zweites Layer drüber. Ich mache nochmal eine eigene Sammlung von Sammlungen. Und da nehme ich jetzt mal Bilder rein, die, egal ob sie jetzt ein oder fünf Sterne haben, aber die dann irgendwie eine Geschichte erzählen. Also ich habe jetzt mit Äthiopien tatsächlich Bildergeschichten jetzt mir zusammengestellt und habe die jetzt auch mal erzählt oder bin gerade sogar dabei. Die werden jetzt immer so alle ein bis zwei Tage kommt eine neue raus. Und die werfe ich auf Storehouse. Hast du schon mal von Storehouse gehört?
Nee.
Das ist so ein Online-Ding, was es einem relativ einfach macht, so Fotos hintereinander mit ein bisschen Text und so und in hübscher Darstellung anzuzeigen.
Storehouse.
Storehouse.co/Chris Marquardt. Ich habe dir das gerade mal in das Ding reingedingst. Das ist jetzt, wie gesagt, fotografisch gar nicht mehr so super. Da kommen halt auch so durchschnittliche Bilder. Da ist auch mal eins dazwischen, was irgendwie nicht toll belichtet ist. Aber da sage ich dann, da ist mir dann mein Stolz egal. Ja. Sondern ich will da eine Geschichte erzählen. Mhm. Ich will die Leute mit auf die Reise nehmen und nicht nur so meine Glanzbilder zeigen. Und das macht Spaß, weil das nochmal Leute ganz anders erreicht. Und das mache ich jetzt parallel auch mit den Island-Bildern.
Mhm. Okay, das ist also sozusagen ein Storyfy.
Das ist sowas wie ein Storyfy oder ein Scrollify oder so, da
ja.
gibt's.
Da ah,
gibt's
jetzt, so jetzt kapiere ich es jetzt, ja, okay.
Da gibt's so verschiedene Services, die das können. Storehouse ist einer davon und ob das jetzt der beste ist, weiß ich auch nicht, aber. Die versuchen dich dann auch, wenn du das irgendwie auf dem Mobildevice aufmachst, versuchen die dir gleich ihre App anzudrehen. Mhm. Du kannst es aber auch einfach wegklicken und dann ganz normal im Webbrowser anschauen. Und ja, das ist so, also ich finde das jetzt ein ganz hübsches Medium, um da mal so ein bisschen nicht nur die Top-Highlights zu präsentieren, sondern einfach so, ja. so den Kontext auch mitzugeben.
Ja, keine schlechte Idee, ja.
Also, Fazit. Was ziehen wir denn da jetzt für ein Fazit?
Was ziehen wir denn da jetzt für ein Fazit?
Also Ausrüstung weniger ist mehr, ja. eher der Art der Reise angepasst. Mitnehmen, Daten unterwegs, zumindest bei wichtigen Reisen dann auch so handhaben, dass man
ja, schön dass man nicht gleich ja, alles gestohlen bekommt. Schön wäre ja trotzdem, wenn man es direkt weg Dropboxen könnte, direkt auf irgendeinen Server laden, wo es dann auch nochmal irgendwie redundant abgesichert ist, sodass man sich um gar nichts kümmern muss.
Wenn du unterwegs eine schnelle Netzwerkverbindung hast, die viel Daten kann, dann ist das auch machbar. Aber die Chancen, dass du im Urlaub, im Hotel irgendwie das für wenig Geld bekommst, ist nicht. Tja, gut, also so viel zum Thema Reisen mit Kamera und jetzt haben wir noch zwei Sachen und zwar die Vrindt Bilderschau.
Was nehmen wir denn heute?
Ich habe heute zwei Bilder und zwar das erste ist von Stefan und das heißt Trawler.
Wo haben wir es denn?
Du hast es
Trawler, da habe ich's, ja.
Ich habe es dir in den Mumble gepastet.
Ach so,
auch gut. Hättest du einfach klicken müssen.
Ja, ich habe in der Dingens geguckt.
Oh, so, Trawler. Ja. Trawler ist ein kleiner Trawler, also ein kleines Boot, Schiff. Nee, was ist ein Trawler eigentlich genau?
Über ein kleines Boot halt, ne? Ist es nicht irgendein Fischerboot?
Das kann sein.
Gute Frage.
Was ist ein
Trawler überhaupt? Ich weiß das auch nicht.
Ist egal. Also auf jeden Fall ein Trawler auf grünem Wasser zieht hinter sich eben so eine
Schaumwelle
hinterher genau. Und das geht so diagonal von links oben nach links unten nach rechts oben durchs Bild.
Genau,
und
im Vordergrund, also am rechten Ende des Bildes, nein, rechts unten im Bild ist eine Mauer im Anschnitt, die parallel zur Spur des Schiffes verläuft.
Genau, und das fand ich so ganz schön, weil da ist dieser Trawler ist dann so in diesem Wasser so schön geframed, gerahmt. Du hast so eine Linie von der Bugwelle, die dann ihn quasi in die Richtung zeigt. Du hast dieses Parallele durch diese Mauer, die auch von rechts unten noch so ein bisschen einen Rahmen bildet. Also Subjekt, ne, ganz klar, da geht's eben um den Trawler und alles andere hilft dem so ein bisschen Subjekt zu sein. Das ist ein total aufgeräumtes Bild. Das Einzige, wenn ich jetzt ein bisschen nitpicken wollte, ist Das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Dinge, die im Vordergrund unscharf sind, die will ich dann hinschauen, weil das ist im Vordergrund und Sachen, ja, die im Vordergrund sind, sind wichtig im Bild.
Ah, okay, das ist das, ja, verstehe.
Das Ding ist groß und im Vordergrund, das heißt, ich schaue zu der Mauer.
Stimmt,
die ist jetzt aber nicht scharf und deshalb, ich will die aber scharf haben, weil ich will die sehen. Das ist aber in der Konfiguration, die er da hat, ist das nicht einfach. Der hat hier mit 50 mm fotografiert, wenn man den EXIF-Daten hier glauben darf, und ist relativ nah an der Mauer dran. Das heißt, die kriegt er eigentlich, er kriegt nicht beides scharf.
Mhm.
Das ist da ganz schwer zu machen. Und damit ist es schwierig, das tatsächlich so zu machen. Aber es juckt mich so ein bisschen, dass es vorne unscharf ist.
Ja, vielleicht, wenn die Mauer was weniger Mauer wäre, wäre es vielleicht nicht ganz so.
Na gut,
obwohl, würde man es nicht als Mauer erkennen, das ist auch blöd.
Also es ist schon schön, dass es eine Mauer ist, das finde ich klasse. Und gibt natürlich Kontext. Also ganz klar, es ist ganz klar eine Mauer, das ist schön. Also es ist nicht irgendwie einfach nur so ein unscharfer Blob da vorne, sondern es ist ganz klar eine Mauer. Das heißt, man kriegt einfach Kontext, das ist irgendwo am Ufer und der guckt von oben dann runter. Und damit, also finde ich ein ganz, ganz hübsches, rundes Bild. Und das zweite Bild ist von, Moment, ich schmeiße es dir hier rein, von Björn, und heißt Hammer and Anvil.
Hammer und Amboss.
Und das gefällt mir richtig gut.
Das sieht sehr geil aus, ist aber auch sehr dunkel.
Das ist aber bei dem Bild tatsächlich, glaube ich, sehr hilfreich. Also das ist so ein relativ minimales Bild. Wir sehen einen Hammer, einen Amboss, die da im Gegenlicht nur so ein Streiflicht bekommen.
Ja.
Im Hintergrund ist noch irgendwie so, ich vermute, das ist eine Hand.
Ja, scheint ein Arm zu sein, ja,
stimmt. Das scheint also der Schmied zu sein, der da irgendwie steht. Ganz hinten links hast du dann noch irgendwie so einen Rand von einer Kiste. Das ist aber alles ganz unscharf. Mhm. Das Ganze in so einem warmen Licht, das könnte von einem Feuer, von einer Esse oder von einem Fenster kommen. Und das bisschen Licht, was da so drüber streift, das definiert das komplette Ding. Du siehst dann sofort, das ist ein Hammer und das ist ein Amboss. Du brauchst da gar nicht groß raten, obwohl du eigentlich nur so ein paar Ecken Licht siehst. Also das zeigt uns so ein bisschen die Fähigkeit, unsere Fähigkeit, aus so ganz wenig Informationen irgendwie was zusammenzubauen. Und dadurch, dass das nur so ein bisschen definiert ist, also das nennt man so ein Low-Key-Bild, also das ist tatsächlich der, ist halt das meiste im Bild ist halt tatsächlich dunkel.
Mhm.
Das erzeugt unglaublich Stimmung, finde ich.
Was ich sehr faszinierend finde, ist, der hat das mit ISO 2500 fotografiert, steht bei den EXIF dabei.
Da kommt jetzt gleich wieder deine Technikverliebtheit raus.
Nee, ich finde gerade so faszinierend, dass es so wenig rauscht.
Ja, das ist jetzt aber, ne, da habe ich jetzt keine Ahnung, wie viel da noch entrauscht wurde. Wobei eine Nikon D800, die ist auch bei solchen ISOs noch ganz.
Also wenn ich das mit meiner machen würde, da wird's halt irgendwie Körnung hoch 3 haben
wahrscheinlich. Ja, aber du schaust dir dann deine Bilder auch natürlich auch 100% an. Das hier ist ja ganz schön runter verkleinert für Flickr. Und wenn du Rauschen verkleinerst, dann wird das auch weniger.
Stimmt.
Also wie das rauscht, ist mir völlig egal. Das darf auch ruhig rauschen.
Ja.
Weil das ist so.
Ich bin auch nur fasziniert davon, wie wenig das rauscht.
Ja, also das sind so zwei Bilder, die ich ganz cool finde.
Ja. Das ist echt sehr schön mit dem Amboss.
Und wer mitmachen möchte bei der Bilderschau, wer mal sein eigenes Bild hier besprochen haben möchte, der darf das tun auf tfttf.com/vrindbilderschau. Alles klein und ein Wort.
Ja.
tfttf.com/vrindbilderschau.
Du sagtest, du hättest noch zwei Sachen auf dem
Zettel stehen. Ja, ich habe noch einen kleinen Aufruf. Wir haben ja vor im Sommer mal so ein, wie auch immer der dann aussehen mag, so einen Fototag zu machen.
Genau.
In Berlin.
Genau.
Und zwar möglicherweise, höchstwahrscheinlich, am 8.8.
Warte, scroll. Stimmt, am 8.8. hatten wir uns das eingetragen.
Den Termin haben wir. Wir haben aber noch keine Location.
Nee. Und wir haben kein Thema.
Ja, das Thema, das kriegen wir schon hin.
Ja.
Das sehe ich mal kein Problem. Im Zweifelsfall
machen wir das abhängig von der Location. Ne?
Du, wir machen einfach die Sendungen nochmal, weißt du? Hm? Das
ist am Stück.
Am Stück auf der Bühne alles. Nee, das soll schon, also das Themen sollen dann natürlich schon auch das sein, was wir hier tun. Es soll natürlich um Sachen gehen, die vielleicht so weggehen vom geh dir mal das hier kaufen sondern eher so in Richtung, wie kann ich bessere Fotos machen? Wie kann ich so im DIY-Bereich vielleicht auch Dinge tun? Es gibt ganz viele tolle Sachen, die man mit, wo man mit wenig Geld ganz viel Effekt rausholen kann oder ganz viel Nutzen rausholen kann in der Fotografie. Da möchte ich so ein bisschen drüber reden und wie wir das dann konkret aufziehen, wahrscheinlich auf einer kleinen Bühne und dann erzählen wir mal und machen dann auch einen interaktiven Teil. Also da kriegen wir schon was Spannendes hin. Aber wir haben noch keine Location.
Genau, wir wissen nicht, wo wir hingehen können.
Genau, deshalb würde ich jetzt mal ganz gerne das hier nutzen, um einen Aufruf zu machen.
Sehr gute Idee.
An die Berliner. Wo? Habt ihr eine Location? Habt ihr ein Ding, wo, ich weiß jetzt, ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute da tatsächlich dann kommen wollen. Wir haben mal so eine Website, so ein Formular aufgemacht, wo man sich mal so sein Interesse bekunden kann. Den Link habe ich jetzt nicht parat, aber der kommt dann in die Shownotes rein. Und dann kann man da so ein bisschen, also ich würde mal sagen, kostentechnisch, das wird irgendwie nicht teuer, so ein bisschen Unkostenbeitrag und dann stellen wir auch irgendwie ein paar Sachen hin zum Trinken und so. Ich würde mal sagen, wir rechnen mal auf jeden Fall mit 50 Leuten.
Ja, ja.
Würde ich mal behaupten, okay. Wahrscheinlich sogar ein paar mehr. Und da brauchen wir jetzt irgendwie was dafür, wo wir das auch tun können, irgendeine Location. Also was, wo so viele Leute reinpassen, wo man auch mal irgendwie noch Stühle organisieren kann. Kann ein Kino sein, kann Theater sein, kann...
Und das dann aber idealerweise irgendwo so gelegen, dass wir auch mal raus können, um ein bisschen zu fotografieren, ne?
Zum Beispiel, dass wir auch mal tatsächlich sagen können, so, und jetzt seid ihr dran und macht mal. Ja, und Berlin halt.
Ja.
Im weitesten Sinne Berlin.
Idealerweise irgendwie mit der S-Bahn erreichbar oder U-Bahn.
Sollte mit den Öffis erreichbar sein, genau. Also jetzt seid ihr dran, macht doch mal. Und werft uns das mal irgendwie in die Mail oder so. Und wo melden die das denn hin? Direkt zu dir oder direkt zu mir? Wo melden
die das denn hin?
Könnt auch zu mir melden.
Meld mal zu Chris, der ist gewissenhafter.
Dann meldet mal zu Chris, ihr kriegt mich am einfachsten auf chris@chrismarquardt.com. Das kommt in die Show.
Ja, da zum Klicken kann man das dann da so.
Genau, also so, solltet ihr da Connections haben, ist es gut.
Möglichst, ich wüsste jetzt spontan auch nichts, wo man hingehen könnte. Also klar, ich kenne so Brauhäuser und sowas, ne? Das wäre natürlich nur eine Möglichkeit, aber.
Ja, großes Nebenzimmer irgendwo geht natürlich auch. Aber bitte nach Möglichkeit meldet euch bitte wirklich nur, wenn ihr tatsächlich an sowas rankommt. Also dieser Vorschlag, geh doch mal zu so und so, ist dann immer total nicht so ganz hilfreich, weil dann, das heißt noch lange nicht, dass wir da irgendwie reinkommen.
Ja.
Also solltet ihr so eine Location einfach an der Hand haben,
zum umso besser.
Haben, mal für einen Tag, für den 8.8., genau, Tennisclub oder sonst was, sagt mal Bescheid. Sowas brauchen wir und dann kriegen wir das auch im August, am 8. August hin in Berlin.
Sehr guter Aufruf, den machen wir jetzt immer, würde ich vorschlagen.
Ja, solange bis wir was
haben. Solange bis wir was haben, genau.
So eine Woche vorher.
Sagen wir es dann ab, weil wir es nicht mehr
bekommen haben. Sagen wir es ab, weil wir nichts bekommen haben. Genau. Ja. Nee, also ich find das total geil, das mit dir zusammen irgendwie live tun zu können. Das fände ich cool. Und vielleicht findet sich ja auch noch jemand, der das dann noch irgendwie videotechnisch begleitet und dann könnte man das vielleicht sogar irgendwo noch veröffentlichen oder so.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ciao.
Wer redet, ist nicht tot.